Engelshaut, Ochsenblut, Stachel, Stein und Feuerkorallen oder Gorgonien. Korallen haben so schöne Namen und es gibt so viele verschiedene und in so vielen Farben. Und Achtung, Schlauberger-Info, die meisten Korallen gehören zur Klasse der Blumentiere. Wie passend. Hallo, ich bin Birgit Magira und die gute Nachricht aus der Forschung zu Korallenriffen ist, man kann sie renaturieren. Denn dass Korallenriffe absterben durch Klimawandel, Meeresverschmutzung, also dieser stille Tod unter Wasser, das passiert schon länger. Weltweit gibt es deshalb Versuche, diese Riffe zu reparieren, dass man den Unterwasserdschungel wieder aufforstet quasi. Und in Indonesien gelingt das gerade offenbar ganz gut. Jenny von Sperber.
Also wir tauchen und zählen in einem bestimmten Riffabschnitt alle Korallen, messen die und wir zählen und messen auch alle Fische und Seeigel, die das Riff gleichzeitig erodieren. Und aus diesen Survey-Daten zusammen mit Wachstums- und Erosionsraten können wir dann kalkulieren, wie viel das Riff insgesamt an Carbonat produziert.
Ines Lange von der Exeter Universität in England hat viel Zeit unter Wasser verbracht. Zwischen den indonesischen Korallenriffen von Sulawesi. Dort hat sie sich einerseits gesunde Riffe angeschaut. Die bestehen aus den Kalkskeletten von gestorbenen Korallen, sind über und über mit unterschiedlichen Korallen oder Schwämmen bewachsen und die Riffe wachsen. Vermessen hat Lange aber auch restaurierte Riffe. Die bestehen in diesem Projekt aus sogenannten Riffsternen. Das sind sandüberzogene Stahlkonstruktionen, die mit 6 armlangen Streben wie große Käfer in den Boden gesteckt werden. An jedem Riffstern haben die Forscher ein paar Korallenfragmente angebunden. Die sollen dort Fuß fassen und langsam ein neues, lebendiges Riff aufbauen. Die Wachstumsraten der unterschiedlichen Riffe hat Ines Lange dann verglichen.
Wir haben festgestellt, dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahren, 4 Jahre nach Restauration, genauso schnell wachsen wie gesunde Riffe in der Umgebung. Und das ist eine ziemlich erstaunliche Leistung.
Nicht nur, weil Korallen langsam wachsen, nur wenige Zentimeter im Jahr, sondern es ist auch erstaunlich, weil sich das Reparieren von Riffen in den letzten Jahren als extrem schwierig herausgestellt hat, erzählt der Biologe Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung.
Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Riffrestauration sehr aufwendig ist, sehr arbeitsintensiv. Man muss zum Beispiel einzelne Korallenfragmente von Hand transplantieren. Das kann man eben nicht auf großer Skala machen.
Viel mehr als 100 Quadratmeter sind meistens nicht drin bei so einem Projekt. Das ist gerade mal ein halber Tennisplatz. Die Zerstörung der Korallenriffe findet allerdings in ganz anderen Dimensionen statt.
Also wenn ein Riff ausbleicht, zum Beispiel, wir sehen es gerade wieder, das große Barriereriff, dann sprechen wir schnell von Tausenden oder Zehntausenden Quadratkilometern. Und auf der Skala kann man einfach bisher noch nicht restaurieren.
Das Great Barrier Reef ist ungefähr so groß wie Deutschland. Mit einem halben Tennisplatz Riffrestauration kommt man da nicht so weit. Dabei versuchen Forscher mittlerweile mit vielen unterschiedlichen Methoden, zerstörte Riffe wiederzubeleben.
Von künstlichen Riffen, die man zum Beispiel ins Riff ausbringt, künstliche Strukturen, Transplantation von einzelnen Korallen, Korallenfragmenten, bis hin zu eher technischen Interventionen, wo man versucht, das Korallenwachstum gezielt durch Schwachstrom zu unterstützen, bis hin zu sexueller Reproduktion, wo man also die sogenannten Gameten, also die Eier und Spermien von Korallen einsammelt, diese versucht dann zu befruchten und dann die Larven eben wieder ausbringt.
Das Restaurationsprojekt in Indonesien, das Ines Lange untersucht hat, sei ein besonders gelungenes Projekt, erklärt Ferse. Einmal, weil die lokale Bevölkerung so gut eingebunden ist und es eben kein zeitlich begrenztes, reines Forschungsprojekt ist. Aber auch, weil die Korallen hier noch gut wachsen, weil sie schwankende Temperaturen gewöhnt sind und weil keine große Verschmutzung stattfindet. Beste Bedingungen. Die Zerstörung der Riffe hier liegt schon 20 bis 30 Jahre zurück, als Bombenfischer sie mit selbst gebastelten Bomben in Schutt verwandelt haben, um mehr Fische zu fangen. Aus diesem losen Schutt sind in den letzten Jahrzehnten leider keine neuen Riffe gewachsen. Mit den Riffsternen als künstlicher Struktur scheint sich das jetzt zu ändern.
Das heißt, man hat damit sofort eine Stabilisierung des losen Untergrunds, also diese Korallenfragmente, die da hin und her rollen. Man hat ein bisschen dreidimensionale Struktur, wo Fische wieder einziehen können. Und man hat sozusagen schon mal ein bisschen Korallenbedeckung, die dann jetzt wachsen können und sich wiederholen können und die Basis für ein neues Riff bilden.
dann werden sich in Zukunft auch ganz von allein Korallenlarven der umliegenden Riffe niederlassen. Denn ein Riff braucht viele verschiedene Arten, um widerstandsfähig zu bleiben und um zu wachsen. Und nicht alle Korallenarten kann man gut verpflanzen. Dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahren genauso schnell gewachsen sind wie die gesunden Riffe, ist deshalb ein Ergebnis, mit dem die Forscher nicht gerechnet hatten. Auf andere Regionen übertragbar ist das Ergebnis aber leider nicht.
Die karibischen Riffe sind sehr anders. Es gibt viel weniger Korallenvielfalt. Es gibt auch leider nicht mehr so viele Korallen. Die haben einfach über die letzten Jahrzehnte ziemlich viel gelitten unter verschiedenen Krankheiten und Überfischung. Und da sieht es leider ziemlich traurig aus gerade. Und jetzt durch die letzte Hitzewelle letztes Jahr ist auch viel kaputt gegangen. Und auch viele Restaurierungsprojekte haben sehr gelitten, weil einfach die ganzen Korallen, die dafür da waren, um die dann da auszubringen im Riff, die sind halt einfach wirklich gestorben.
Ines Lange findet es wichtig, Korallenriffe punktuell zu restaurieren, auch wenn es aufwendig ist. Gerade an Orten wie in Indonesien, wo die Bedingungen momentan noch ganz gut sind.
Also diese Riffe zum Beispiel in Indonesien, die jetzt restauriert worden sind, die machen einen Riesenunterschied für die lokalen Bevölkerung. Die haben jetzt wirklich wieder einen Schutzwall gegen die Wellen und Sturmenergie. Die haben wieder ein gesundes Habitat, wo Fische einziehen können und wovon sie dann von der Fischerei leben. Also es macht einen riesengroßen Unterschied auf lokaler und regionaler Ebene.
Wiederbelebte Korallenriffe vor Sulawesi in Indonesien. Ein Beitrag war das von Jenny von Sperber. Jenny, die Forscherin, die du interviewt hast, die hat es gerade gesagt, für das Meer und für die Menschen dort, also denen ist geholfen, das funktioniert.
Auf jeden Fall, aber das gilt jetzt eben für dieses Projekt. Also an anderen Orten, gerade momentan in Australien oder der Karibik, da sieht es nicht so gut aus.
Und vor allem das Wasser wird ja immer wärmer. Was bringt's, wenn man diese Riffe jetzt ganz mühsam und so aufwendig repariert? Die Lebensbedingungen insgesamt werden doch immer schlechter.
Ja, tatsächlich sind ja Korallenriffe sehr bedroht, weil sie so ein ganz besonders verletzliches Ökosystem sind. Für Korallen macht es einen entscheidenden Unterschied, ob sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt oder um 2 Grad im Vergleich zu früher. Das haben Forscher mal ausgerechnet für einen Sonderbericht vom Weltklimarat. Und da hieß es, nach deren Prognosen werden bei einer Erwärmung um 1,5 Grad 70-90% der Korallenriffe sterben. Und bei einer Erwärmung um 2 Grad über 99%.
Also eigentlich fast alle.
Ja. Das sind dann natürlich Riesenverluste von großen, wichtigen Ökosystemen, die dann nicht wieder rückgängig gemacht werden
können. Ja gut, was weg ist, ist weg. Genau. Und bei über 2 Grad?
Ja, wenn wir auch das 2-Grad-Ziel reißen, dann heißt das wohl, dass eigentlich alle Standorte, wo es jetzt noch Korallenriffe gibt, Karibik, Australien, Indonesien, dass die nicht mehr geeignet sind für Korallenriffe.
Warum sind die denn eigentlich so besonders temperaturempfindlich?
Also Korallen, das sind ja Tiere und die leben in einer Gemeinschaft mit Mikroalgen, also einzelligen Algen. Und beide Seiten haben was von dieser Gemeinschaft, weil sie sich gegenseitig Nährstoffe abgeben. Die Algen machen übrigens die Korallen überhaupt erst so hübsch bunt, wie sie ja sind. Und wenn die Wassertemperatur steigt, dann brauchen die Korallen und auch die Algen ihre Nährstoffe mehr für sich selbst, geben nichts mehr ab und dann ist dieser Austausch gestört. Und dann stoßen die Korallen ihre Partner, die Mikroalgen, ab und werden dadurch blass. Die bekommen dann nicht mehr die Nährstoffe, die sie brauchen. Man kann praktisch sagen, sie verhungern. Und das nennt man dann Korallenbleiche. Und solche Korallenbleichen, die gibt es in letzter Zeit immer öfter. Also Anfang dieses Jahres war die Wassertemperatur in der Karibik bei Cancun, Tourismusgebiet, zeitweise 33 Grad. Das ist viel zu hoch und die Korallenbleiche war so schlimm wie nie. Und am Great Barrier Reef, da gibt es jetzt die 5. große Korallenbleiche innerhalb von wenigen Jahren.
Aber die können sich schon auch wieder erholen, wenn es kühler wird, oder?
Ja, also wenn sie noch nicht gestorben sind, die Korallen, und die Wassertemperatur wieder sinkt, dann kann es schon sein, dass die Algen zurückkommen und dann kann das Riff weiterleben. Aber ohne die Algenpartner schaffen die Korallen das nur ein paar Wochen.
In dem Beitrag ging es um Sulawesi. Dort warst du selber, hast nicht nur mit Menschen gesprochen, sondern auch warst im Wasser, hast geschnorchelt mit Meeresforschern. Diese bunten Korallenriffe, das ist schon was ganz Besonderes, oder?
Ja, das ist unglaublich. Das ist echt, als würde man in eine völlig andere Welt eintauchen. Das ist wirklich wie ein winzig kleiner Dschungel, wie so ein Miniaturdschungel. Ne? Da wimmelt's, da sind bunte, verzweigte Korallen in lila und rosa und gelb und dann Schwämme dazwischen und Seeanemonen, wo sich kleine Fischchen drin verstecken. Dann gibt's ja auch andere Korallen, die eher so aussehen wie so verknäuelte, bunte Teppiche. Fischschwärme fliegen da wie so über diesen Dschungel rüber hin und wieder kommt mal eine Schildkröte vorbei oder Papageienfische nibbeln so ein bisschen an den Korallen rum. Ja, das ist beeindruckend.
Schön und so bedroht. Und Lass uns nochmal auf diese Frage zurückkommen. Was bringt es, diese Riffe jetzt zu renaturieren oder zu schützen oder zu stabilisieren oder wieder lebendig zu machen, wenn es doch eh eigentlich immer schlimmer wird? Also es ist dann doch leider für die Katz?
Hoffentlich nicht. Aber klar, bei der Riffrestauration, da muss man schon ganz genau schauen, wo es überhaupt noch was bringen könnte. Und die meisten Wissenschaftler, die machen das deshalb da, wo die Bedingungen noch ganz gut sind. Und das ist hier bei diesem Projekt in Sulawesi der Fall. Diese Region, die ist sowieso mit starken Temperaturschwankungen immer gewesen. Die Korallen haben sich da so ein bisschen dran gewöhnt und können sich daran anpassen. Das ist zum Beispiel anders als in Florida. Andere Projekte versuchen zum Beispiel, so Superkorallen zu züchten. Also es sind dann die Korallen, die eben besonders robust sind und diese Meereserwärmung besser abkönnen. Dann gibt es welche, die schauen sich an, welche Korallenarten das von Natur aus besser können als andere. Aber das dauert natürlich, ne? Und ob die Korallen sich von Natur aus an eine höhere Wassertemperatur in dem Tempo anpassen können, wie es die Meereserwärmung jetzt gerade zeigt, das ist schon fraglich. Und dann kommt ja noch obendrauf die Herausforderung, man muss auch dafür sorgen, dass die ganzen anderen Bedrohungen erstmal ausgeschaltet werden. Meeresverschmutzung, Bombenfischerei, wie früher damals in Sulawesi, andere physische Zerstörung der Riffe. Wenn wir die nicht ausschalten, dann bringt es natürlich auch nichts.
Doch, wir kriegen das hin. Bisschen Zuversicht mal hier verbreiten. Wir bleiben unter 2 Grad. Nehmen wir dieses Szenario. Wie sind die Chancen, dass man diese Korallen alle wiederbeleben kann, die jetzt so leiden?
Genau das ist natürlich die große Hoffnung. Wenn jetzt über 90% der Riffe gestorben sind, dann wird es vielleicht trotzdem noch einzelne Standorte geben, kleine Gebiete, wo noch Korallen leben. Wie so kleine Arche Noahs überall verteilt. Und von denen aus könnte man versuchen, wieder funktionierende Riffe aufzubauen. Die sind dann vermutlich nicht so divers, nicht so viele Arten wie heute, aber immerhin ein paar werden überleben. Und für diese Ausbreitung braucht es dann menschliche Hilfe. Genau dann brauchen wir diese Restaurationsprojekte. Ist natürlich gut, wenn Forscher dann wissen, wie es geht. Weil allein werden es die Korallen nicht schaffen.
Okay, Arche Noah-Projekte, um das Überleben der wunderschönen Korallenriffe hoffentlich irgendwie zu sichern. Vielen Dank für die Erklärungen, Jenny von Sperber.
Gerne.
Und wer jetzt Lust bekommen hat auf einen Tauchgang, vielleicht braucht's ja gar keinen ganzen Urlaub, wenn man die ARD-Mediathek hat. Jedenfalls haben wir einige schöne Unterwasser-Dokus in die Shownotes gepackt und auch einen Reisebericht über Indonesien. Bis zum vielleicht nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.